Schon wurden die nächsten Kleiderstände hochgewirbelt und gegen Fensterscheiben und Wände geschleudert. Ringsumher rissen sich Mäntel von ihren Bügeln los und flogen mit leeren Kapuzen und geblähten Ärmeln über unsere Köpfe hinweg, als steckten unsichtbare Gestalten darin. Ich dachte unwillkürlich an Hexen, die auf ihren Besen durch die Luft flogen und vom heulenden Wind immer im Kreis herumgewirbelt wurden. Dann stürzten sie sich wie auf Kommando gleichzeitig herab, schlugen gegen unsere Gesichter, peitschten mit ihren losen Gürteln nach uns, schürften uns mit ihren Knöpfen und Reißverschlüssen die Haut auf. Mit Bobby Vernon zwischen uns hasteten wir geduckt in Richtung Rolltreppen, wichen herabfallenden Trümmern aus und hüpften panisch hin und her, als jetzt auch der Holzfußboden unter unseren Füßen aufbrach. Bretter trudelten durch die Luft und zerbarsten an Pfeilern und Wänden, und auch die wild gewordene Kleidung attackierte uns weiterhin unermüdlich. Eine pastellfarbene Nylonstrumpfhose wickelte sich um mein Gesicht und zog sich so fest zu, dass ich kaum noch Luft bekam. Ich riss sie ab und warf einen Blick über die Schulter auf das Tohuwabohu hinter uns. Weit weg in einem dunklen, stillen Winkel am anderen Ende der Abteilung, wo weder Klamotten noch Einrichtungsgegenstände durch die Luft segelten, erblickte ich eine schattenhafte Gestalt. Sie krabbelte auf allen Vieren in meine Richtung. Jetzt hob sie den dürren Arm. »Lucy!« Dann hatten wir die Rolltreppen erreicht und sprangen mit einem Satz auf das glatte, abschüssige Metallband zwischen ihnen. Vernon landete auf seinem verletzten Bein und schrie vor Schmerz auf. Holly stolperte und rutschte die steile Schräge auf dem Hintern hinunter. Ich konnte mich auf den Beinen halten und schlitterte hinterher, und nur weil ich noch aufrecht stand, konnte ich sehen, was sich im prächtigen Foyer des Kaufhauses Ake mir abspielte. Von unten begrüßte uns Licht, seltsam kreiselndes Licht. Es stammt von 4 Agentenlampen, die durch die Luft wirbelten. Während unserer Flucht vor dem Poltergeist war mir immer wieder durch den Kopf gegangen, wo wohl die anderen stecken mochten. Vor allem, wo Lockwood und George steckten. Ihre Stimmen hatte ich zwar gehört, aber sie waren uns nicht zu Hilfe geeilt, was mir ein Rätsel war. Jetzt war mir schlauer. Der Poltergeist und die von ihm freigesetzten Kräfte beschränkten sich mitnichten auf die Etagen, durch die Holly und ich geflohen waren. Er wütete auch dort unten im Foyer. Überall sah ich zersplitterte Vitrinen und in Gipssäulen gebohrte Kleiderständer, mit Glasscherben von den gesplitterten Drehtüren gespickte, zerstörte Wandgemälde. Der künstliche Baum, auf den Mr. Ake mir so stolz war, wurde soeben entwurzelt und in rasende Drehung versetzt, woraufhin ihm die Fliehkraft sämtliche liebevoll ausgeschnittenen Seidenpapierblätter abriss. In der Mitte des Saales barst auch hier der Parkettboden. Nägel lösten sich krachend, Bretter bogen sich hoch, wurden losgerissen und gegen die ruinierten Wandgemälde geschleudert, wo sie zersplitterten. Unter dem Fußboden kam eine Schicht loser Erde zum Vorschein, die ebenfalls aufgewirbelt wurde und sich zu den durch die Luft fliegenden Lampen gesellte. Nur eine einzige Stelle im ganzen Raum wurde verschont. Ein ungefähr halbkreisförmiger Bereich direkt vor den Drehtüren. Er war von Eisenketten eingefasst, die sicherheitshalber gleich dreifach umeinander geschlungen waren. Der Halbkreis selbst war zentimeterdick mit Abwehrmitteln bedeckt. Salz, Eisenspäne, Lavendelzweige, kürzere Ketten, alles, was in der Eile zur Hand gewesen war. Der übernatürliche Orkan stürmte gegen die Schranke an und ließ sie erzittern, doch drinnen herrschte absolute Windstille. An diesem kleinen Zufluchtsort standen mit gezückten Degen meine Kollegen, winkten und riefen nach uns. Ganz hinten hielten Kate Godwin und Flo Bones die Drehtür mit einem Brett offen. In der Mitte stand Kill Kipps, schlitzte mit seinem Degen ein Lavendelkissen nach dem anderen auf und verteilte den Inhalt auf dem Boden. Und ganz vorn, mit den Schuhspitzen direkt an den Ketten, standen Lockwood und George und brüllten wild gestikulierend zu uns herüber. Bei ihrem Anblick schlug mein Herz höher. Ich schlitterte die Schräge bis nach unten, sprang mit einem Satz über Holly und Bobby Vernon hinweg, die gestürzt waren, und half ihnen hoch. Anschließend hatte ich genug damit zu tun, selbst auf den Beinen zu bleiben, so heftig blies der Wind. Ein Kleiderständer, verbogen wie eine Büroklammer, mit der jemand herumgespielt hat, kam zwischen den Rolltreppen von oben heruntergekracht und blieb wie tot liegen. »Lucy«, schrie George, »komm sofort her, gleich fliegt uns das ganze Kaufhaus um die Ohren.« George verfügte über die besondere Gabe, einem Dinge mitzuteilen, die man selbst längst kapiert hatte. Wir setzten uns in Bewegung. Vernon war ziemlich grün um die Nase, Holly hatte Blut im Gesicht, was entweder von dem Sturz kam oder von den Wurfgeschossen, denen wir weiter oben ausgesetzt gewesen waren. Das Loch im Fußboden zwischen uns und dem Schutzkreis wurde immer größer. Erde spritzte uns in die Augen, ein Brett streifte meinen Arm. Lockwood ließ den Degen fallen und stieg entschlossen über die Ketten. Er schwankte, als der Sturm gegen ihn antoste, und sein Mantel bauschte sich mächtig auf, aber es gelang, ihm stehen zu bleiben. Dann nahm er Anlauf, sprang über das Loch und stand vor uns, das vertraute Grinsen im Gesicht. Er nahm uns Bobby Vernon ab und packte ihn fest unter den Schultern. »Gut gemacht«, schrie er. »Ich hab ihn. Lauft zur Tür, so schnell ihr könnt.« Leichter gesagt als getan. Unter dem Loch im Fußboden tat sich jetzt ein Abgrund auf, der immer weiter aufklaffte wie der Rachen eines riesigen Raubtiers und sich um den Kettenhalbkreis herum ausdehnte. Und sogar direkt darunter. Auch dort brachen die Bretter weg, sodass ein Stück der verschlungenen Ketten bereits im Leeren baumelte. Lockwood packte Vernon am Arm und schleuderte ihn buchstäblich über den Abgrund in den Schutzkreis. Kipps und George fingen ihn auf und zogen ihn zu sich herein. Als Nächste war Holly an der Reihe, die sich kaum noch auf den Beinen halten konnte. Auch sie wurde von Lockwood über den Abgrund geschleudert, rutschte aber am gegenüberliegenden Rand aus und wäre beinahe hinten übergekippt. Doch George bekam sie zu fassen, während Kipps hinter ihm Vernon zur Tür schleifte. Dann wandte sich Lockwood mir zu. Der übernatürliche Orkan verdoppelte sein Wüten noch einmal. Holzsplitter, Erdklumpen, Seidenpapierblätter, Stofffetzen. Alles sauste uns um die Köpfe. »Und jetzt du, Luce«, schrie Lockwood. Seine Augen leuchteten, er streckte die Hand aus. Im selben Augenblick riss auch das Parkett unter unseren Füßen auf. Die Bretter bogen sich in die Höhe, als sei eine unsichtbare Faust darauf niedergefahren. Ich schwankte, stolperte rückwärts und der Boden kippte unter mir weg. Ein Windstoß erfasste mich, wirbelte mich auf und davon. Aber ich kam nicht weit, ein unsanfter Ruck hielt mich zurück. Mein Rucksack hatte sich in einem geborstenen Brett verfangen. Einen Augenblick lang hing ich waagerecht in der Luft wie eine Fahne an einem sturmgeschüttelten Mast. Lockwood stieß einen Schrei aus und griff nach mir. Sein Gesicht war leichenblass. Unsere Hände fanden sich. Doch im selben Augenblick erfasste der Sturm auch ihn und trug ihn fort. Ohne einen weiteren Laut wirbelte er davon. Ich schrie ihm noch etwas zu, doch die Worte wurden mir von den Lippen gepeitscht. Hinter mir ertönte ein reißendes Geräusch, dann kamen die Rucksackträger nach und auch ich flog quer durch das Foyer wie eine Lumpenpuppe. Ich prallte gegen etwas Hartes, Sternchen tanzten vor meinen Augen. Stimmen riefen meinen Namen. Sie zogen mich vom Leben weg, von allem, was ich liebte. Dann wurde es schwarz um mich her und mir schwanden die Sinne. 6. Ein Gesicht im Dunkeln. Kapitel 23. Es ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn man nicht weiß, ob man die Augen auf oder zu hat. Wenn es um einen herum so stockdunkel ist, dass man ebenso gut gestorben sein oder träumen könnte. Ach ja, und wenn man dann auch noch keinen Muskel rühren kann, so dass es sich anfühlt, als ob man schwebt, so wie ein Geist. Ja, das ist auch ziemlich übel. Totenstille ringsum macht es übrigens auch nicht viel besser. So lag ich da. Eine ganze Weile passierte gar nichts. Innerlich rannte ich immer noch um mein Leben, taumelte durch einen heulenden Orkan aus Glasscherben, Holztrümmern und flatternden Kleidungsstücken, dann kehrte mein Geruchssinn so plötzlich zurück, als hätte jemand einen Schalter umgelegt. Ich nahm Moder, Erde und bittersüßen Blutgeruch wahr, alles auf einmal, als riebe es mir jemand unter die Nase. Ich musste niesen, und das Niesen war von spitzen Schmerzpfeilen begleitet, die mir im Dunkeln wie Wegweiser vorkamen. Auf einmal spürte ich meinen Körper wieder, spürte, dass er verdreht auf unebenem Boden lag. Ich war auf meinem abgeknickten Arm gelandet, der andere war nach hinten weggestreckt, wie bei den Diskuswerfern, die manchmal auf antiken griechischen Vasen zu sehen sind. Mein Kopf, so kam es mir vor, lag tiefer als der Rest, die Wange fest auf weichen, kühlen Leben gepresst. Wenn ich atmete, spürte ich, wie mich meine Haare im Gesicht kitzelten. Als ich mich zu bewegen versuchte, reagierten meine Arme und Beine zu meiner eigenen Verblüffung ohne allzu starke Schmerzen. Mir tat alles weh, mein Körper fühlte sich wie ein einziger blauer Fleck an, aber es schien nichts gebrochen zu sein. Ich schob und drehte mich ein Stück herum und zuckte jedes Mal zusammen, wenn ich irgendwo anstieß. Schließlich lag ich auf dem Rücken. Ich winkelte die Beine an, stemmte mich hoch und kam ins Sitzen. Vorsichtig betastete ich meine Stirn. Ein großer Teil meiner Haare war verfilzt und verklebt, wahrscheinlich mit Blut. Ich hatte einen derben Schlag in den Kopf bekommen und keinen blassen Schimmer, wie lang ich bewusstlos gewesen war. Dann tastete ich den Boden ringsum ab. Degen weg, Rucksack weg. Der Schädel samt all seinen überflüssigen, nervigen Kommentaren weg. Komischerweise fehlte mir ein bisschen. Dort, wo sich in meinem Kopf sonst immer seine Stimme bereit gemacht hatte, war jetzt eine leere Stelle. Am liebsten hätte ich mich einfach wieder zusammengerollt und weitergeschlafen. Mir war schwindlig, ich fühlte mich völlig zerschlagen und meine missliche Lage war mir seltsam gleichgültig. Doch dann gewann meine Agentenausbildung die Oberhand. Langsam und vorsichtig führte ich die Hände an mir herunter. Mein Gürtel war noch da, mit gefüllten Behältern und allem drum und dran. Zumindest war ich nicht wehrlos. Ich brachte die Beine unbeholfen in den Schneidersitz, dann ließ ich die Finger über Vorratsdosen und Halteschlaufen gleiten, bis ich unter der Degenhalterung den kleinen wasserdichten Beutel gefunden hatte, den für die Streichhölzer. Niemals ohne Streichhölzer. Eine der nützlichsten Regeln von allen, Nummer 7 oder so. Ich würde sie zwar nicht unbedingt für wichtiger als die Keksvorschrift halten, aber sie gehört auf jeden Fall unter die wichtigsten 10. Nummer 7b lautet natürlich, dass man den Beutel immer nachfüllen muss. In letzter Zeit hatte ich das ein paar Mal versäumt, aber Holly mit ihrer Pingeligkeit hatte stets für Nachschub gesorgt. Auch jetzt spürte ich, als ich das Beutelchen abnahm, dass es prall gefüllt war. Die Dankbarkeit, die mich daraufhin erfüllte, schlug sofort in Schuldgefühl um. Holly. Ich dachte an unseren Streit, in den ich sie verwickelt hatte, dachte daran, wie mein Zorn und meine Dummheit den Poltergeist geweckt hatten, mir wurde ganz flau im Magen. Als nächstes sah ich wieder vor mir, wie Lockwood sie über den Abgrund schleuderte und wie er dann nach mir griff. Und das flaue Gefühl wurde zur ausgewachsenen Seekrankheit. Der Poltergeist hatte ihn gepackt und durch die Luft gewirbelt. Was war mit ihm geschehen? Lebt er überhaupt noch? Ein Aufschluchzen entschlüpfte mir, aber ich kämpfte es sofort nieder. Das dumpfe Echo, das der Laut hervorrief, gefiel mir überhaupt nicht. Genauso wenig wie die Gänsehaut, die mich dabei überlief. Schluss mit den Gefühlsausbrüchen. Wo immer ich hier gelandet war, ich hatte schon jetzt das beklemmende Gefühl, dass ich nicht allein war. Ich wurde beobachtet, und zwar von denselben Erscheinungen, die ich im Kaufhaus Egg mir wahrgenommen hatte. Nur dass ich sie jetzt deutlicher spürte, als hätten sie sich näher herangewagt. Auch das Hintergrundrauschen, das den Schädel und mich an den abscheulichen Knochenspiegel auf dem Friedhof Kensal Green erinnert hatte, war hier unten lauter. Ich rieb mir die Augen. Mir drehte sich der Kopf, und es fiel mir schwer, zwischen Einbildung und Wirklichkeit zu unterscheiden. Ich riss das erste Streichholz an. Ein tränenförmiger Lichtschein blühte auf und beleuchtete den dreckverschmierten Umriss meiner Hand. Ich zog zwei kurze weiße Kerzen aus dem Streichholzbeutel, stellte die eine behutsam auf den Boden und hielt die andere schräg über das brennende Streichholz, bis der Docht brannte, die Flamme aufloderte und ich mehr sehen konnte. Ich saß auf schwarzer, festgestampfter Erde, die mit Steinbrocken übersät war. Neben und hinter mir, wo ich gelegen hatte, erhob sich ein ganzer Haufen aus Schutt und Erde, aus dem hier und dort ein zerbrochenes Brett ragte. Dazwischen entdeckte ich abgerissene Seidenpapierblätter, die blutrot schimmerten, aufgeschlitzte Lavendelkissen und verirrte Kleidungsstücke, Hemden, Kleider, sogar Unterwäsche, die es mit mir zusammen in den Abgrund hinabgezogen hatte. Über meinem Kopf erspähte ich einen scharfkantigen Zacken tintiger Dunkelheit. Ob es sich um einen durchgehenden Riss in der Erde handelte, der im Zickzack bis nach oben zum Kaufhaus reichte, oder ob die Wände des Abgrunds inzwischen eingestürzt waren und mich lebendig begraben hatten, war in diesem schwachen Licht nicht auszumachen. Dafür waren ringsum graue, gemauerte Steinwände zu erkennen. Sehr weit reichte der Kerzenschein nicht, aber ich spürte, dass sich die Mauern weit weg von mir erstreckten und über meinen Kopf bogenförmig zusammenliefen. Ich befand mich in einem alten, von Menschenhand geschaffenen Gewölbe, dessen Ausmaße ich nicht beurteilen konnte. Schlagartig wurde mir klar, wo ich gelandet sein musste. Im Gefängnis. Im berüchtigten königlichen Gefängnis. George hatte wieder mal recht gehabt. Der unterirdische Teil war noch erhalten und der Poltergeist hatte in seinem unbändigen Zorn einen Durchbruch vom Kaufhaus bis in dieses Gewölbe gerissen. Eigentlich hatte er mir damit sogar einen Gefallen getan, denn hier musste die Quelle für die übermäßigen Aktivitäten in Chelsea verborgen sein. Und damit auch die Quelle des Poltergeistes und der unheimlichen kriechenden Gestalt. Apropos. Keine 3 Meter von mir entfernt lag mit ausgestreckten Knochenarmen und halb aus dem Schutt hervorschauendem Schädel eine Gerippe. Mir schoss durch den Kopf, dass ich es womöglich bei meinem Aufprall erschlagen hatte, aber das war natürlich Unsinn. Trotzdem schaute ich es an und sagte, »Hallo, tut mir leid.« Das Gerippe erwiderte nichts. Tja, anscheinend wusste es nicht, was ich gehörte. Ich erhob mich schwerfällig und machte ein paar Schritte geradeaus, wobei mich der Kerzenrauch in der Nase kitzelte. Rings um Mauerwerk, grob behauen und mit weißem Schimmel bedeckt. Es kam mir vor, als würde ich von einem Trichter eingesogen und näherte mich mit jedem Schritt einem unausweichlichen Schicksal. Kein angenehmes Gefühl, umso weniger, als ich vor meinen Augen immer noch alles drehte. Ich legte eine Verschnaufspause ein und lehnte mich gegen die Wand. Als ich den Kopf an die Mauer legte, drangen sofort längst vergangene Ereignisse auf mich ein. Stimmen riefen und flehten um Hilfe. Mit einem Mal wimmelte es um mich herum von Gestalten, die sich schubsend und fluchend an mir vorbei oder durch mich hindurch drängten. Es stank nach Verzweiflung und Angst. Ich wurde angerempelt, gekniffen und in die Mitte des Gangs gestoßen, wo ich allein mit der herunterbrennenden Kerze in der Stille stand. Offenbar wurde meine Empfindsamkeit immer stärker und gönnte mir keine Ruhepausen mehr. Mein Blick glitt über die Wand. Sie war vom Boden bis zur Decke mit undeutlichem Gekritzel überzogen. Buchstaben, Initialen, römische Ziffern. Erinnerungen an die Gefangenen, die hier gelebt hatten und hier gestorben waren.